Vielen Dank. Also wie alle bedanke ich mich natürlich für die Einladung, für die freundliche Einführung. Und in der Tat war der vorherige Vortrag der Ruf nach der kritischen Sozialforschung. Und hier ist sie. Und der Anschluss kann unmittelbar passieren, weil Sie haben Ihre Tochter im Bärlauch gezeigt und das ist unbezahlbar. Und wir wissen gleichzeitig, das ist genau der Slogan eines der großen Kreditkartenanbieters der westlichen Welt, dass unbezahlbar solche Momente sind, die aber kapitalisierbar sind gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Widersprüche, in dem sich die ganze Debatte hier, die wir heute hier führen, die seit 30 Jahren am ISOE, muss man sagen, ne, um es unverwechselbar zu machen, beides am ISOE-ISÖ geführt wird. Ich werde meine 12 Minuten nicht darauf verwenden, jetzt die Verbindungslinien zu den 5 vorigen Vorträgen deutlich zu machen, weil dann werden die 12 Minuten dafür verbraten. Aber Sie werden merken, dass da sehr, sehr viel zusammenkommt und zusammengeführt werden kann. Ich werde mich wie aufgetragen vor allem jetzt auf die Ausarbeitungen zu den Gestaltungsprinzipien beziehen, die ja nicht, wie hier manchmal suggeriert wird, nur von Thomas Jahn kommen, sondern eine Co-, vielleicht auch eine Counterproduction sind, das ISOE-ISÖ. Ich möchte beginnen mit einem binären Code, der hier eigentlich schon Subtext in allen Beiträgen gewesen ist. Im Diskursfeld der Nachhaltigkeitstransformation gibt es ein wohl etabliertes Doppelszenario mittlerweile, nämlich die Gegenüberstellung, wie wird die Transformation, die unvermeidliche Transformation in Richtung eines anderen, ja, gesellschaftlichen Naturverhältnisses stattfinden, dann wird gesagt, entweder by design oder by disaster. By design, by disaster ist sozusagen das, sind die beiden Münzen, mit denen hier gespielt wird. Und ich glaube, all das, was wir bisher gehört haben, was ich jetzt auch noch mal bestätigen werde, zielt darauf, diese falsche Alternative hinter sich zu lassen. Weil auf der einen Seite haben wir das, was die Kolleginnen Jahn, Hummel und Engelbert Schramm in einem früheren Beitrag für Gaia 2015 genannt haben, den Katastrophendiskurs oder die Katastrophenangst, auf der anderen Seite die Kontrollfantasie. Noch schöner haben sie es entgegengesetzt mit auf der einen Seite die Ohnmachtangst, auf der anderen Seite die Allmachtfantasie. Und das Ohnmacht und Katastrophismus womöglich demobilisierend sind, haben wir schon gehört. Die andere Seite aber bei Design hat das Problem, und das haben wir auch schon gehört, dass sie im Grunde genommen genau das, was an der Wurzel der expansiven und destruktiven Moderne liegt, nämlich die Kontroll- und Steuerungs- und Ordnungsfantasien, zum Lösungsmechanismus erklärt. Das, was eigentlich Problem ist und an der Wurzel einer destruktiven Dynamik liegt, wird hier dann plötzlich stilisiert zu der Möglichkeit der Überwindung. Dann wird gerne gesagt, wir können die Moderne mit den Mitteln der Moderne überwinden. Ich glaube, das wird nicht möglich sein, jedenfalls nicht in einem engen Verständnis von Moderne. Ein Hinweis darauf, auch nochmal interessant, diese Metaphorik des Weltgärtners oder Erdengärtners, in der auch diese Kontroll- und Steuerungs- und Ordnungsfantasie drin steckt. Gesellschaftswissenschaftlerinnen unter uns wissen, dass Sigmund Baumann genau diese Gärtner Figur genommen hat, sozusagen für die destruktiven Momente in der gesellschaftlichen Moderne. Ja, der Garten, der schön geordnet wird, ja, wo es Beete gibt und dazwischen wird gejätet, ja, und da wächst dann nichts mehr. Und so wird eine Ordnung hergestellt, die einerseits produktiv ist, andererseits aber in sich und dialektisch destruktiv. Also von daher scheint es mir, dass by disaster, by design ein Gegensatz ist, der überwunden gehört. Und ich lese die Gestaltungsprinzipien, die hier vorgeschlagen werden, die 6 insgesamt, lese ich als Plädoyer für eine dritte Option, nämlich nicht by design oder by disaster, sondern ich nenne das by democracy. Und ich nenne es nicht nur meiner Liebe zur Alliteration willen by democracy, sondern weil ich glaube, dass hier drin steckt, diese Nachhaltigkeitstransformation wird demokratisch sein müssen, oder sie wird nicht sein, wenn ich das mal so formulieren darf. Das ist es, glaube ich, was dieser Ansatz mit Gestaltung, mit sozial-ökologischer Gestaltung, Anthropozän meint, diesen Sechsklang der Prinzipien, und ich würde das auf den Nenner Transformation by Democracy bringen wollen. Zentral dafür ist das Teil, das Prinzip Nummer mittlerweile 6, bis vor kurzer Zeit war es noch das Prinzip 5, also in meinen Unterlagen war es noch 5, jetzt ist es über Nacht 6 geworden, also das ISO-ESÖ schläft nicht, ja, sondern ist beständig am Puls der Zeit, ja, und working in progress. Also jetzt ist es Prinzip 6, was mir aber zu Pass kommt, weil das ist sozusagen das Schlussprinzip, ja, der ist sozusagen der Baustein, der oben dann das Gewölbe zusammenhält, nämlich das ist Teilhabe gewährleisten. Und wörtlich heißt es in dem Text zu den Gestaltungsprinzipien unter dem Rubrum Teilhabe gewährleisten, es wurde gerade eben auch nochmal vorgetragen, muss Gestaltung als ein demokratischer Prozess konzipiert und auf die praktisch wirksame Teilhabe aller Akteure eines Handlungszusammenhangs ausgerichtet werden. Sagt sich so leicht hin. Nein, ist natürlich nicht leicht hingesagt. Also große Tragweite, demokratischer Prozess, praktisch wirksame Teilhabe aller Akteure eines Handlungszusammenhangs. Man würde meinen, das meint Demokratie. Ja, die praktisch werdende Teilhabe aller Akteure eines Handlungszusammenhangs, also eines Lebenszusammenhangs, und alle Akteure, die betroffen sind von der politischen Gestaltung dieses Handlungszusammenhangs, sollen das Recht auf Teilhabe an dieser kollektiven Gestaltung dieses Lebens- oder Handlungszusammenhangs haben. Das wäre für mich Demokratie. Und dann kommt jetzt die schlechte Nachricht über das peinliche Geheimnis der existierenden Demokratien westlichen Typs, dass genau die real existierende Demokratie westlichen Typs diese demokratische Teilhabe an der Gestaltung einer anderen Welt, einer zukünftigen Welt in der Gegenwart nicht gewährleistet. Und zwar systematisch nicht gewährleistet. Macht man sich nicht überall Freunde, wenn man das behauptet. Provokativ könnte man sogar sagen, ich sage es jetzt auch, habe es schon auch anderweitig gesagt, wir, und ich benutze jetzt dieses Wir, also die westliche Welt, die in der Selbstbeschreibung sich als die demokratische Welt versteht, sind nie demokratisch gewesen. Weil Demokratie real existierend, wie sie institutionalisiert worden ist in den repräsentativen Demokratien westlichen Typs, spezifische Grenzziehungen aufweist, weil immer Grenzen der Demokratie eingezogen waren, Teilhabegrenzen, also genau in dem Sinne, der hier eigentlich adressiert ist, die Teilhabe aller an einem Handlungszusammenhang Beteiligten ist gerade nicht gewährleistet worden. Ich kann das hier nicht ausführen, habe ich anderweitig gemacht, aber ich würde sagen, es gibt Demokratie real existierend, westlicher Typus, ist ein System der multiplen Grenzziehungen. Und ich kann das nur benennen, es gibt klassengesellschaftliche Grenzziehungen, ja, wo Ausschlüsse von der gleichen Teilhabe an der Gestaltung der Lebensverhältnisse institutionalisiert werden. Es gibt, das wäre sozusagen die vertikale Achse, es gibt konkurrenzgesellschaftliche Grenzziehungen, das wäre die horizontale Achse, ja, dass alle sozusagen in ein Konkurrenzsystem gesetzt werden, die nicht über das Eigentum verfügen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse wirklich mitzugestalten. Die sind dann auch noch sozusagen untereinander in Konkurrenz gesetzt, um den Rest des Wert- oder Sozial- oder Lebensprodukts zu kämpfen, klassengesellschaftliche, konkurrenzgesellschaftliche Grenzziehungen und dann natürlich die nationalgesellschaftlichen Grenzziehungen, also nicht nur oben gegen unten und sozusagen in der Horizontale, sondern auch innen gegen außen. Das sind die typischen Grenzziehungen real existierender Demokratien, unterschiedlich institutionalisiert, je nach konkretem Fall, aber die alle dafür sorgen, dass in der sozialen Dimension genau das, nämlich die Teilhabe aller an einem Handlungszusammenhang Beteiligten an der Gestaltung der Lebensverhältnisse, die ihr eigenes Leben massiv beeinflussen, genau das nicht gewährleistet ist, und zwar systematisch nicht gewährleistet. Und dann würde ich behaupten, gibt es eine Dimension der Entgrenzung, die dieses Regime der internen und externen Grenzziehungen stabilisiert und überhaupt lebbar macht. Nämlich, dass dieses hochvoraussetzungsvolle und auch nur schwer legitimierbare System der demokratischen Grenzziehungen, der Ausschlüsse aus Teilhabe, dass das überhaupt stabil hat sein können über eine gewisse historische Phase und legitimierbar war, hing an einer zentralen Entgrenzung, nämlich dem möglichen Zugriff auf ein vermeintliches anderes, nämlich die Natur. Ja, die vermeintlich nicht gesellschaftliche Natur, dass man hemmungslos, dauerhaft, systematisch überaus nutzen kann, überverwerten, überausbeuten, dass also dieses andere der Demokratie und der Gesellschaft namens Natur ermöglicht in der Verfügbarmachung für den beständigen Zugriff der demokratischen Teilhabesysteme die Einschränkung der Teilhabe nach innen. Ich glaube, beides hängt miteinander zusammen. Das Grenzregime der Demokratie in den genannten Dimensionen mit dem Entgrenzungsregime der Demokratie mit Blick auf die Verfügbarmachung, die Beherrschung der Natur. Also eine ganz spezifische Beziehung zur Natur. Und hier wäre dann wiederum Prinzip 1 der Gestaltungsprinzipien gefallen, ist auch 1 geblieben. Und ich glaube, 1 und 6, dass das jetzt zusammengeführt werden kann, ist, glaube ich, ganz stimmig. Nämlich, es würde darum gehen, eine andere Beziehung zwischen, wenn man das überhaupt so auseinandertrennen könnte, analytisch, eine andere Beziehung zwischen Gesellschaft und Natur herzustellen, eine neue Weise der Relationierung. Das ist, glaube ich, das, was anstünde, eine neue Weise der Relationierung, die eigentlich ein Doppeltes leisten müsste, und das nenne ich die Demokratisierung der Demokratie, deswegen dieser etwas spielerische Titel. Sie müsste nämlich einerseits diese neue Art der Inbeziehungssetzung sozusagen der Teilhabenden oder potenziell teilhaben wollenden an demokratischer Gestaltung untereinander und sozusagen des Gesamtzusammenhangs der Teilhabe gegenüber der Natur, diese neue Form des Inbeziehungssetzens würde einerseits heißen Entgrenzung von sozialen Teilhabeansprüchen, also diese Klassen-, Konkurrenz- und nationalgesellschaftlichen Begrenzung zu durchbrechen und tatsächlich Teilhabe derer zu gewährleisten, die von gemeinsamen Handlungszusammenhängen auch betroffen sind, also Entgrenzung in der Sozialdimension, und gleichzeitig würde es aber heißen Begrenzung in der ökologischen Dimension, in der Naturdimension. Und das ist erkennbar die Quadratur des Kreises, das ist das, was in dem Papier des ISO konkrete Utopie genannt wird. Ja, ich weiß gar nicht, wie konkret das ist, aber das wäre eine konkrete Utopie, behaupte ich jetzt mal, die sozialen Begrenzungen der Demokratie aufzubrechen, und zwar ohne das Entgrenzungsregime mit Blick auf die Natur weiterzutreiben, sondern im Grunde genommen müsste die Dialektik eine andere sein, soziale Entgrenzung und ökologische Begrenzung. Und da fragt man sich, wie soll man das hinkriegen? Meine Zeit ist zu Ende, deswegen habe ich da keine Antwort drauf. Mit 2-3 Minuten mehr wäre es kein Problem, aber mir wurde gesagt 12 Minuten. Ich habe da aus der Literatur eine Idee, die nicht ganz überzeugend ist. Jetzt kurz vorher habe ich mit dem Kollegen Görk noch darüber gesprochen, deswegen wage ich sie kaum hier zu äußern. Aber es gibt die Idee, Klaus Offe hat die mal Mitte der 80er Jahre formuliert als Utopie, auch als konkrete Utopie der Nulloption, gibt es einiges Kritisches zu sagen, aber als Denkfigur, glaube ich, wäre die konkrete Utopie tatsächlich eine demokratisch organisierte Nulloption. Das heißt, bestimmte Optionen, die zur Verfügung stünden, nicht zu realisieren. Ja, gesellschaftlich in einem Handlungszusammenhang, alle Beteiligten an diesem Handlungszusammenhang übereinzukommen, dass man bestimmte Optionen, Potenziale, die verfügbar wären, dass man diese Potenziale nicht realisiert, nicht anzapft, im Boden lässt, womöglich auch Humanpotenziale mal im Menschen drin lässt, und schlummern lässt. Aber das ist natürlich eine konkrete Utopie, die uns so fremd ist im Kontext westlicher Vergesellschaftung, dass sie nur schwer zu realisieren sein wird. Ich schließe in dem früheren Papier, das ich schon angesprochen habe, aus dem Hause, heißt es als Frage, als rhetorische Frage wird da formuliert, ob wir im Anthropozän neue Orte brauchen, an denen sich Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft treffen, um über Gestaltungsfragen zu beraten. Ich würde sagen, na klar. Also deswegen rhetorische Frage. Diese Orte in einem erweiterten Sinne transdisziplinären, und sozusagen Transmilieu-Orte, die bräuchte es. Aber da möchte ich zu bedenken geben, das klingt dann doch etwas harmonisierend. Da würde ich auch sagen, schon wissenschaftlich gibt es nicht nur Co, sondern auch Counterproduction. Vor allem aber würde ich sagen, die Nachhaltigkeitstransformation wird nicht nur ein Diskursphänomen sein und nicht nur eine Frage von Kulturkämpfen, die ja schon angesprochen wurden, sondern von, ich möchte jetzt auch nicht hier Sie jetzt zu sehr in Anspruch nehmen, dass Sie jetzt gleich alle zusammenbrechen, aber es werden nicht nur Kulturkämpfe sein, sondern es werden ganz knallharte materielle Kämpfe sein. Dankeschön.